Werbung. Apple Hardware, Zubehör und Services fürs Business monatlich mieten statt kaufen. Das geht mit dem B2B-Abo von Gravis und Topi. Jetzt informieren unter topi.eu/de/gravis.
Wo man halt gerade als junger Gründer sehr häufig damit konfrontiert wird, ist, dass man unterschätzt wird aufgrund seines Alters. Das beginnt aber nicht bei den VC-Gesprächen, sondern schon früher, wenn man irgendwie mit Banken spricht und sagt, ich möchte das jetzt mit euch machen, ich gründe da quasi jetzt eine eigene digitale Finanzlösung. Es passiert mir noch heute, dass ich manchmal auf Messen irgendwie als Praktikant identifiziert werde und dann gefragt werde, ob ich eine Intro machen kann zum Chef von Bling.
So, wirklich?
Ja, ja, doch.
So geht Startup. Mit Kim Thorster.
Herzlich willkommen zu So geht Startup. Ich bin Kim Thorster, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und heute neben mir sitzt einer der jüngsten Gründer der deutschen Startup-Szene, Nils Feigenwinter. Hi Nils.
Hallo Kim.
Nils ist Mitgründer und CEO des Fintechs Bling. Das ist eine App, mit der Kinder unter anderem ihr Taschengeld verwalten können, aber zum Beispiel auch die Möglichkeit bekommen, online mit ihrem eigenen Taschengeld zu bezahlen. Und du hast das Unternehmen gegründet, da warst du 20 Jahre alt. Genau. Das ist sehr früh. Wie kam es dazu?
Ja, es war lustig. Der Notar hat auch gefragt, alle Personen im Raum, sind Sie sicher, dass Sie diesem Kind eine Vollmacht da geben möchten? Also allein vertretungsberechtigte Geschäftsführer. Also da war ich tatsächlich noch recht jung. Und es ist eigentlich dazu gekommen, dass ich nach der Schule zurückgeschaut habe auf 12 Schuljahre, festgestellt habe, toll, ich kann jetzt zwar französische Gedichtsanalysen, so in der Theorie, in der Praxis wäre es, glaube ich, schwierig. Also bitte nicht testen jetzt.
Ich kann auch kein Französisch, also keine.
Au revoir. Genau. Ich glaube, dann war aber schon auch die Feststellung, ich habe aber recht wenig über den Umgang mit Geld gelernt und eigentlich diese ganze Lebensschule ist recht kurz gekommen. Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh begonnen habe, mich im gesamten unternehmerischen Umfeld vorzubewegen. Beispielsweise im Alter von 10 Jahren war ich Kindermoderator beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz und das öffnet einem dann doch einige Türen, wenn man da regelmäßig im Fernsehen kommt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch Unternehmen zu jungen Zielgruppen ein Stück weit beraten habe. Ich habe dann Teils gegründet, die erste Schülerzeitung App Store, die erste schweizweit digitale Schülerzeitung und dann 2018 Alas Entertainment, ein Lizenzunternehmen für Familienlizenzen. Und von dem her habe ich mir das sehr früh angeeignet, weil ich einfach keine andere Wahl hatte, als mir selbst Finanzkompetenz beizubringen. Aber viele meiner Freundinnen und Freunde, die hatten dieses Privileg halt nicht. Und da habe ich schon gesehen, da gibt es Aufholbedarf. Und dann habe ich mir überlegt, ja, entweder wir warten jetzt auf eine Bildungsreform oder darauf, dass traditionelle Banken irgendwas machen, oder ich mache es halt selbst. Und dann ist es zum der Nummer 3 gekommen und habe dann Leon kennengelernt, der Co-Founder, der CTO ist und dann die App entwickelt hat. Und zu zweit haben wir das dann an den Start gebracht.
Ja, du hast es gerade so nebenbei gesagt. Also du hast dir in der ganzen Zwischenzeit irgendwie sehr viel Know-how und Kompetenz auch selber angeeignet. Da sprechen wir auch gleich gerne nochmal drüber, weil das ist ein wahnsinniger Lebenslauf. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen, auch wenn du da gerade so durchgerusht bist. Ihr habt eine App gegründet, die sich eben vor allem an Kinder und Jugendliche richtet. Und ich dachte, wie kommt man mit 20 auf diese Idee, so ein Kindermodell dann auch zu machen? Also du hast einfach gesehen, da gibt es Bedarf aus deinen eigenen Erfahrungen.
Ja, durchaus. Es, glaube ich, war diese Frustration, dass wir diese Zielgruppe, diese Familienzielgruppe, sind ja nicht nur die Kinder und die Jugendlichen, sondern auch die Eltern, die überfordert sind, und wir haben ja für alle eine Lösung bei Bling, dass man die halt unterstützt. Und ich habe schon immer gerne Produkte für Familien entwickelt, für die Generation Zukunft, wie ich es auch gerne sage, einfach weil es sehr dankbar ist. Und auch heute noch, es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man Kinder mit unserer Bling-Karte bezahlen sieht, wenn man mal wieder in den Rewe geht und dann sieht man vorne da ein Kind mit der Karte bezahlen von uns und man weiß, dieses Kind wird wahrscheinlich einfach eine bessere Finanzkompetenz haben als jetzt ein Kind ohne diese Karte. Und das ist ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb viele Personen sehr gerne bei Bling arbeiten, weil das Ganze halt einer Mission folgt und irgendwie Sinn macht.
Diese Prepaid-Karte oder Debit-Karte, ich weiß nicht, kannst du gleich
Prepaid
mal...
Prepaid, genau. Keine Schulden möglich.
Keine Schulden, ja. Das war ja lange so der Kern eures Unternehmens, eures Produkts. Wenn man sich, also mir ging es so, ich habe keine Kinder, wenn man sich da einliest, dann denkt man, okay, das ergibt schon Sinn. Ich wäre da aber jetzt im ersten Moment nicht drauf gekommen, dass das nötig ist. Gab es da irgendwie einen Moment in dieser Gründungsphase oder in dieser Ideenfindung, wo ihr gedacht habt, okay, Kinder brauchen eine Karte, mit der sie bezahlen können?
Also ich glaube, die Überlegung war, wie schaffen wir es, dass Kinder im digitalen Zeitalter einen nachhaltigen Umgang mit Geld lernen. Und man sieht ja, dass auch schon früh jetzt heutzutage irgendwie viel im Internet eingekauft wird, was früher vielleicht ein Bonbon war oder ein Magazin, sind heute irgendwelche Skins für Online-Spiele. Und von dem her war für uns klar, diese Zahlungsmethode, die wir hier entwickeln, die muss auch im Internet funktionieren. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwie eine neue Art von einem Portemonnaie mit irgendwelchen Münzfächern und einem Tageskonstrukt irgendwie hier einführen, sondern man muss hier größer denken. Und deswegen war dann das klar, dass das auch im Internet funktionieren muss. Wir haben dann mit Mastercard gesprochen, dann die Blink Prepaid-Karte auf den Markt gebracht und sind so auch in den Markt gestartet. Die Kinder haben eine eigene Karte, mit der können sie selbstständig bezahlen, vor Ort, in Läden oder auch im Internet. Die Eltern legen fest, wo sie funktioniert, können in Echtzeit Geld draufladen. Es gibt Spartöpfe, eine Kinderansicht, eine Elternansicht. Eigentlich ein tolles Werkzeug, um dem Kind den Umgang mit Geld zu vermitteln. Schon früh, aber auch dann, also so, dass die Karte mitwächst.
Ich weiß noch, für mich war als Kind das Thema Sparen auch immer total wichtig. Ich hatte so eine kleine Diedel-Spardose.
Oh,
ja. Vermisse ich eigentlich ein bisschen. Und mit so einem Zettel drin, wo ich mir immer aufgeschrieben habe, wie viel ich gespart habe. Mhm. Und ihr habt das quasi in eurer App auch.
Genau,
ne?
Da so gibt es Spartöpfe. Da stellt man einen Spartopf, ein Sparziel. Wie teuer ist das? Dann sehe ich, wie ich das erreicht habe. Und ich bekomme sogar Tipps, wie du das Sparziel erreichen kannst. Genau, und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Da gibt es auch sehr lustige Sparwünsche drin. Wir hatten erst gerade eine Aktion, wo wir dann auch für Kinder gewisse Sparwünsche erfüllt haben. Da mussten die nicht mehr sparen.
Ja, und jetzt gibt es ja auch noch eine ganz aktuelle News. Mhm. Ihr erweitert quasi eure Produktpalette. Das ist jetzt gerade bekannt geworden. Ihr arbeitet jetzt mit der Telekom zusammen. Erklär mal, was genau ihr da macht.
Ja, es ist so, du hast ja gesagt, eine lange Zeit hatten wir dieses Taschengeldprodukt. So lange war es eigentlich gar nicht. Die App entwickelt sich stetig weiter. Das heißt, wir sind 2022 im Herbst an den Start gegangen mit der Taschengeldkarte, wo Kinder selbstständig bezahlen können. Dann haben wir im Sommer 2023 die Sparbäume lanciert, wo Familien sehr einfach Geld investieren können, nachhaltig anlegen können. Man sieht dann so einen Baum wachsen, je mehr Geld auf dem Depot ist. Da wollen wir so diese Hürde zum Investieren reduzieren, auch da den Eltern das vermitteln. Und dann haben wir jetzt im Dezember die Elternkarte lanciert, wo auch die Eltern eine eigene kinderleichte Karte bestellen können, auch Partner einladen können und da auch aufs nächste Level gehen mit der gesamten Familienfinanzthematik. Und jetzt im Februar haben wir uns sehr darüber gefreut, am 28. Februar die Bling Mobile Tarife vorzustellen. Das heißt, ich kann jetzt auch in der Bling App für mich und meine Kinder einen Bling Handy Tarif abschließen, nativ in der App. Da arbeiten wir mit der Telekom zusammen und cool ist, dass die Kindertarife mit zusätzlichen Funktionen kommen. Die Kinder sehen, wie viele Daten haben sie. Medienkompetenzthemen greifen wir auf, weil analog zum Thema Finanzkompetenz, Medienkompetenz steht nicht auf dem Stundenplan, beschäftigt uns aber auch alle. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema und da muss man auch Schritt für Schritt herangeführt werden ans Internet und ans Smartphone.
Konkret heißt das, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es Inhalte gibt, die dann für die Kinder mit ihrer Karte nicht einsehbar sind. Oder?
Grundsätzlich jetzt bei der Bling Taschengeldkarte gibt es halt Händler, die blockiert sind. Mhm. Und bei der Bling SIM-Karte gibt es halt Webseiten, die nicht funktionieren mit dem Internetfilter, den man installieren kann. Den wird es dann in einigen Wochen auch lancieren. Die Kinder sehen aber auch Datenbalance, also wie nachhaltig ist momentan ihr Umgang mit den Daten. Sind sie zu viel am Handy oder zu wenig? Und die Eltern können das auch begleiten. Also da gibt es auch wieder ganz viele Werkzeuge, die sich die Familien gewünscht haben.
Was sind das für Webseiten, die ihr sperrt? Also entscheiden das die Eltern oder?
Ja, das können die Eltern entscheiden und das ist auch entsprechend so flexibel einsetzbar. Es gibt halt auch gewisse Familien, die sehr wenig sperren möchten, andere, die sagen, meine Kinder sind noch jünger, ich möchte da eher restriktiv vorgehen. Da hat Bling auch dazu nicht wirklich eine Meinung. Wir sehen uns eher als Werkzeug. Mhm. Auch bei der Bling-Karte können die Eltern selbst einstellen, ob sie die Transaktion der Kinder sehen möchten oder nicht. Wenn nicht, dann ist das der Vertrauensmodus. Gerade für ältere Kinder halt auch sehr gut, weil man möchte da auch nicht zu lange zu sehr Helikoptereltern häufig auch sein.
Gute Idee eigentlich, finde ich.
Es passiert halt einfach im Gespräch mit den Familien. Also funktioniert Produktentwicklung bei Bling. Wir sind ein 30-köpfiges Team, sitzen hier in Berlin-Mitte am Rosenthaler Platz und tatsächlich so, dass wir einfach sehr viel mit Familien sprechen, auch Kinder haben bei uns, die sehr eng in unserem Netzwerk sind, haben ein Education Board, was uns pädagogisch unterstützt und dann hören wir einfach auch sehr stark auf die Familien, was sie sich wünschen und sehr viele Familien nutzen Bling schon und von dem her bekommen wir auch immer genug Feedback.
Wir haben es gerade schon gesagt, ihr habt erst 2022 gegründet. Das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her. Dann auch noch im Fintech-Bereich, der jetzt auch die letzten Jahre durchaus auch schwierig war für manche Unternehmen, eben nicht für alle. Wie ist es aktuell? Wo steht ihr gerade? Was ist eure Strategie?
ich glaube, die Strategie ist weiter zu wachsen und der Strategie folgen wir eigentlich sehr gut. Also wir haben 2020 Bling als Unternehmen gegründet, 2021 im Herbst dann Bling an den Start gebracht und dann seitdem das Produkt konstant weiterentwickelt. Also von dem her etwas mehr als eineinhalb Jahre jetzt, wo das Produkt auf dem Markt ist, mehr als 50.000 Familien, die Bling aktiv nutzen, die auch dafür bezahlen, was auch wichtig ist. Von dem her, Monetarisierung ist sehr angenehm bei Bling und das unterscheidet uns sicher von einigen Fintechs. Wir sind ja auch nicht ein reines Fintech. Bling ist als Plattform gebaut. Das heißt, gerade jetzt auch bei Bling Mobile arbeiten wir dann mit einer Telekom zusammen, beim Sparbaum, auch mit anderen Partnern. Also von dem her sind das so die Themen, die uns nicht auch, ich sag mal, resilient machen, wie man sehr gerne in der Branche sagt. Und Finanzierungsrunden oder so waren bisher bei Bling auch noch nie ein großes Problem. Wir hatten damals, als wir Bling frisch gegründet haben, auch sehr schnell mal die ersten VCs an der Türe klopfen gehört und ich damals auch noch sehr, sage ich mal, neu in diesem Bereich. Das heißt, ich hatte vorhin alle meine bisherigen Unternehmen mit Eigenkapital immer nur gegründet, kein externes Geld drin gehabt und jetzt plötzlich Investoren, die da reingehen möchten, das war schon aufregend. Und da haben wir jetzt schon auch die ein oder andere Finanzierungsrunde abgeschlossen und haben namhafte Investoren an Bord, institutionelle wie La Familia, die jetzt zu General Catalyst gehören, Peak Capital aus den Niederlanden, aber auch Business Angels, die man vielleicht kennt, Verena Pauster, André Schürle, Carmen Kroll und viele weitere, die da bei uns auf dem Cap Table stehen.
Du hast gerade schon gesagt, ihr seid jetzt so um die 30 Mitarbeiter, aber ihr wollt wachsen. Das heißt, habt ihr schon einen Plan, wann ihr welche zusätzlich noch einstellt oder wollt ihr expandieren in andere Länder vielleicht auch?
Also den Plan, wann wir wen einstellen möchten, den haben wir. Wir haben noch nicht ganz den Plan, wo die alle sitzen sollten, weil Das Büro wird langsam voll. aber grundsätzlich ist es sicher so, dass wir nachhaltig wachsen. Ich glaube, da kommt dann wieder das Bootstrap-Mindset, so nennt man das, wenn man bisher Firmen eigentlich immer nur als Eigenkapital gegründet hat und externe Geldgeber. Dieses Mindset, dass man also auch sehr schnell Umsatz machen muss und dann auch vom Umsatz wächst, das haben wir bei Bling, weil Leon und ich da beide sehr stark geprägt davon sind. Von dem her wachsen wir auch nicht zu schnell, aber so überlegt, dass wir den Wachstum standhalten können und das fortführen können.
Und spielt Profitabilität für euch schon eine Rolle?
Auf jeden Fall, aber es ist schon seit Tag 1. Also damals, 2020 war das Jahr wirklich noch das Umfeld, so Wachstum um jeden Preis, Monetarisierung second, so Growth first, Monetarisation second. Das hat sich total geändert und für uns war das schon damals sehr suspekt, weil wie gesagt, Bootstrap-Mindset, wir verschicken Karten, die kosten was, wir können die nicht kostenlos geben. Und von dem her, wir hatten immer den, ich sag mal, Anspruch, wenn wir Deutschland geldklug machen möchten, Familien geldklug machen möchten, dann brauchen auch wir ein geldkluges Geschäftsmodell.
Absolut, aber für viele ist ja der schlauere Weg, erstmal zu wachsen und dann quasi profitabel zu werden. Aber fällt ja jetzt auch vielen auf die Füße, insbesondere auch im Fintech-Bereich.
Ja, es kommt, ich glaube, wichtig ist, dass die Unit Economics, das heißt, das Basisprodukt profitabel ist. Und das ist im Fintech-Bereich schon häufig eine gewisse Herausforderung, weil man nicht mal Geld bekommt fürs Basisprodukt. Oder das halt einfach sehr direkt aufgebaut ist, dass die Acquisition-Costs, also um Kunden auf die Plattform zu bekommen, sehr teuer sind. Und Bling hat sehr schöne Mechanismen gefunden, auch mit dieser B2B-Plattform, die wir jetzt aufgebaut haben, um genau das irgendwie auch erreichen zu können und da resilient zu sein.
Werbung. Das neue Tech-Setup gibt's nur nach aufwendiger Abwicklung, viel Papierkram und hohen Einmalkosten? Nicht mit Gravis und Tobi. Denn mit dem B2B-Abo könnt ihr eure Apple-Hardware, Zubehör sowie Services einfach monatlich mieten statt kaufen und euren Cashflow optimieren. Ihr profitiert von günstigen Monatsraten und flexiblen Laufzeiten zwischen 6 bis 36 Monaten. So mietet ihr beispielsweise das MacBook Air 13 Zoll mit M1-Chip schon ab 27,96 € monatlich bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Probiert es gleich aus unter topi.eu/de/gravis.
Du hast vorhin schon erzählt, für dich war zum Beispiel dieses VC-Game neu. Du hattest vorher schon ein Unternehmen gegründet, da war das noch nicht. Und wenn man jetzt überlegt, du bist 23, hast vorher schon ein Unternehmen gegründet, fragt man sich auch, wie kann das alles sein? Du hast vorhin schon gesagt, du hast mit 10 angefangen zu arbeiten im Prinzip, also als Kindermoderator. Was hat dich als Zehnjähriger angetrieben, schon so eine Karriere zu forcieren?
Naja, das war ja damals nicht wirklich eine Karriere oder ich meine, ich habe da auch nicht realisiert, was ich da für einen Networking-Effekt rausgezogen habe, sondern es war einfach Klein Nils, der einfach irgendwas machen wollte, der irgendwie einen Veränderungsdrang hatte und einfach schon immer eher in einer aktiven als in einer passiven Rolle gerne war. Und das hat schon sehr früh angefangen, indem dass ich grundsätzlich, wenn ich gespielt habe, dann immer gespielt habe, ich würde was verkaufen oder irgendwie Magazine gezeichnet habe und Nachbarschaft vertickt habe und mir eine Zuckerwattenmaschine gewünscht habe, um dann Zuckerwatte verkaufen zu können im Kindergarten. Also das sind so, ich glaube, das ist so eine Grundmentalität. Niemand kann sich wirklich erklären, von wo das kommt. Ich glaube, meine Eltern fragen sich, was bis heute. Also es war schon immer tief bei mir drin. Das heißt, wenn ich Fernsehen geguckt habe, dann wollte ich halt selbst Fernsehen machen, weil das hat mich begeistert. Und dann habe ich da irgendein Casting entdeckt, mich da beworben und dann war das auch eher ein Hobby. Also es war jetzt nicht wirklich Karriere für mich, sondern es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Da waren andere Kinder auch dabei, die irgendwie ähnlich gedacht haben, auch einen ähnlichen Tatendrang hatten und es hat sich ganz gut angefühlt, gerade auch so ein bisschen aus diesem kleinen Bauerndorf in der Schweiz zu kommen, wo es gefühlt so mehr Kühe gibt als Menschen.
Deine ersten unternehmerischen Erfahrungen hast du dann gesammelt mit diesem Jugendmagazin,
genau,
was du
mit
gegründet
Heiß, genau.
hast. Erklär mal, wie kam es dazu, dass du ein Jugendmagazin gründest?
Ja, ich glaube, es war so, ich wurde ja doch häufig eingeladen nach auf Events, um so meiner Generation eine Stimme zu geben, so wie tickt die Generation Y und Z und so in die Richtung und was ist eigentlich dieses Snapchat? Und ich fand das immer schön, irgendwie zu reden, aber ich wollte auch irgendwie wie selbst umsetzen. Und diese Unternehmen, die haben mir zwar sehr gerne zugehört, ich glaube, das fanden die ganz witzig, wenn hier so ein 13-, 14-jähriger Junge steht, der erklärt, wie man das alles besser machen könnte, aber dann dem Budget zu geben, sozusagen, mach mal, war dann nochmals eine andere Nummer. Irgendwie auch verständlicherweise, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das heute noch so machen würde, wenn da jetzt so ein 13-jähriger Nies bei mir anklopft und sagt, gib mir mal 50.000, dann baue ich das mal besser.
So viel hat das gekostet. Also hast du da schon Geld eingesammelt für tatsächlich?
Nee, aber also so im unternehmerischen Kontext, also wenn wir uns an die Thais-App denken, die war schon auch teuer und so, das waren dann doch, das mussten wir mit Werbeeinnahmen dann finanzieren, aber ich war dann recht schnell im Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht nur reden, sondern auch selbst machen und für mich war dann der Medienbereich halt sehr naheliegend und dann habe ich mir so dieses Konzept der Schülerzeitung angeguckt und gemerkt, dass das eigentlich nicht groß digitalisiert wurde. Also einzelne Schulen hatten so Schülerzeitungen. Es gab wie nicht eine ganz schweizweite Schülerzeitung, die sich dann auch digital angepasst hat. Und dann kam so die Idee zu Thais mit dieser App. Und das war ganz cool, weil die App hat sich dann so angepasst, je nachdem an welcher Schule man war. Aber es gab auch so wie eine Mantelredaktion, die für die ganze Schweiz Beiträge gemacht hat. Und über 50 Schreiberlinge, die daran mitgearbeitet haben. Wir konnten Werbeeinnahmen generieren, also überschaubar, aber genug, um so eine App zu entwickeln. Und hatten danach eine Kooperation mit diesen Displays im ÖPNV, also in den Öffis, wie man hier in Deutschland sagen ja. würde, glaube ich. Ne? Und von dem her haben wir dann zu Spitzenzeiten 2 Millionen Personen am Tag erreicht, was in der Schweiz, wo 8 Millionen Einwohner sind, schon glaube ich, eine beachtliche Zahl ist, weil wir halt in all diesen öffentlichen Verkehrsmitteln auf diesen Displays waren.
Absolut, ja. Also du hast das dann auch schon als deine Aufgabe angesehen, das Ganze auch zu monetarisieren und...
Ja, ich glaube, dieser Geschäftsmann ein Stück weit, das steckt schon bei mir drin. Also ich mache gerne Dinge, weil es mir Spaß macht. Das Geld ist schon zweitrangig, aber Dinge machen mir schon auch Spaß, wenn es der Markt validiert. Und wenn Familien zum Beispiel auch bereit sind, dafür zu bezahlen, dann zeigt es, dass das, was ich mache, auch einen gewissen Wert hat. Und von dem her ist das, glaube ich, schon auch immer eine Mentalität, die bei mir mitgeschwungen ist.
Wie kann man sich dich als Jugendlicher vorstellen? Saßt du da zu Hause mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung links und dem Handelsblatt rechts? Also war das so auch so deine Passion, sich in irgendwie Wirtschaft reinzudenken?
Ja, es war tatsächlich noch interessant. Ich folge eigentlich schon immer einen starken Learning by Doing Aspekt. Also ich höre schon gerne zu und ich informiere mich auch gerne, aber am liebsten ist es, wenn ich es einfach mal ausprobieren kann und danach vielleicht mal das ein oder andere Mal selbst auf die Nasen falle. Und von dem her, dass ja auch bei der Blinkkarte so ein bisschen der Aspekt, Kinder einen sicheren Umgang mit Geld zu vermitteln, indem sie selbst bezahlen können und vielleicht mal in einem geschützten Rahmen erste auch schlechte Erfahrungen machen können, damit sie es dann später nicht im Alter machen muss, dann vielleicht größere Verträge sind und ja lieber jetzt mal zu viele Kaugummis kaufen. Also von dem her, ich immer sehr viel gerne ausprobiert und ich glaube, ich war sicher ein sehr spezielles Kind und ich war vor allem auch in der Schule gefühlt die ganze Zeit am iPad oder am Smartphone. Wir hatten damals das Glück, dass wir in der Oberstufe so eine Pilotklasse waren mit iPads und das war sehr toll, weil ich habe da all diese Restriktionen habe ich so entfernt von meinem Gerät und dann den ganzen Tag nur E-Mails geschrieben, Matheunterricht und so und damit eigentlich dann teils organisiert und dann später am Gymnasium dann gefühlt in jeder 5 Minuten Pause rausgerannt, um kurz telefonieren zu können, weil es im Gymnasium selbst keinen Handyempfang gab.
Hat es hingehauen? Hast du es noch geschafft, nebenbei dich auch auf die Schule zu konzentrieren?
Ja, die schulischen Leistungen wurden dann zwar wahrscheinlich auch ein Stück weit schlechter. Ich hatte aber immer schöne Fächer, wo ich einfach ohne viel Lernen das gut kompensieren konnte. Und von dem her hat es ganz gut geklappt, ja.
Wahnsinn, ja.
Also ich war jetzt sicher nicht der Musterschüler da, aber es hat einem immer ganz gut gepasst, ja.
Du hast gerade gesagt, du hast immer viel auf Learning by Doing gegeben. Hast du eigentlich studiert?
Ja, ich habe mich mal immatrikuliert, aber dann tatsächlich, das war während Corona und da dachte ich ja, vielleicht jetzt einfach auch normal studieren. Das war auch so das, was natürlich so im familiären Umfeld, glaube ich, auch ganz gut akzeptiert war. Und daneben aber halt wieder an neuen Projekten gearbeitet und dann eben nach Bling ist dann auch entstanden und dann habe ich das Thema dann doch auch recht vernachlässigt und ich glaube, ich wurde jetzt auch exmatrikuliert.
Ja.
Müsste ich mich mal nochmals informieren, was da passiert ist.
Ich glaube, Frank Thelen hat mal gesagt, er würde seinem jüngeren Ich raten, weiter zu studieren oder das Studium nicht hinzuschmeißen, zugunsten von Business zum Beispiel, weil er sagte, er hätte sich so viele Fehler sparen können. Wie ist das bei dir?
Das ist noch interessant, weil, also der Punkt ist, ich verstehe das Studium aus dem lehrreichen Aspekt und ich glaube, mich interessieren jetzt zum Beispiel auch gewisse Themen, die ich jetzt im unternehmerischen Alltag nicht kennenlerne, Soziologie, Philosophie und also Medienwissenschaften finde ich sehr spannend und jetzt wahrscheinlich sogar weniger BWL, weil bei BWL bin ich schon der Überzeugung, dass eine Theorie, wie man ein Unternehmen aufbaut, gerade im Startup-Umfeld versus wie man es dann wirklich macht, sind doch nochmals verschiedene Welten. Und das sehe ich schon auch, weil wir bei uns auch viele Personen haben, die eben diese Ausbildungen haben und auch dieses Studium gemacht haben. Und ich bin ja jetzt dann in ein paar Wochen an der HSG an so einem Event und da war ja auch dann immer die Frage, gehe ich irgendwann mal irgendwie da zum Beispiel studieren? Und ich glaube, momentan für mich fühlt es sich sehr richtig an. Und zwischen Theorie und Praxis sind dann doch auch nochmals große Unterschiede. Gleichzeitig vielleicht in einem größeren Unternehmen, wenn man da Unternehmensverantwortung hat, ist das vielleicht nicht schlecht. Und ich glaube, ich lasse mir den Weg auch offen. Ich bin doch noch einigermaßen jung. Und ich glaube, der Zug fährt mir auch nicht davon. Aber momentan zwischen neben Bling könnte ich das jetzt einfach nicht unterbringen. Wenn man ein Unternehmen in dieser Phase aufbaut, gilt es, vollen Fokus darauf zu legen. Da kannst du keine Ablenkung nebendran haben. Das geht nicht berufsbegleitend.
Kannst du dir vorstellen, das Unternehmen mal zu verkaufen irgendwann?
Also ich glaube, wir bauen Bling schon so auf, dass wir möglichst viele Möglichkeiten haben sollten in Zukunft. Und dann werden wir das tun, was für Familien den größten Mehrwert bringt. Das war schon immer die Mission von Bling. Momentan haben wir noch sehr viele Ideen und sehen natürlich auch ein sehr starkes Wachstum. Und ich glaube, das möchte ich noch gerne sehr lange begleiten.
Ja, dann danach, vielleicht nach einem Exit oder so sitzt du dann in der Uni.
Who knows, genau, dann Senioren-Universität.
Ja, wir haben ja alle keine Glaskugel. Ich finde es auch immer schwer zu sagen, was ich in 5 Jahren mache.
Ja,
oder
und
so.
Das ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich so relevant. Weil wenn man etwas lernt im Startup-Umfeld, dann ist es, also 5 Jahre planen, das machst du zwar immer wieder schön für Financial Models und so. Und dann sagst du, in 2035 sind wir irgendwie dort. Naja, aber es ist dann eben genau die Glaskugel.
Es verändert sich ja auch gerade einfach so super viel.
Das Marktumfeld ist so verrückt und das sehen wir jetzt auch gerade wieder mit dem Fundraising-Umfeld, wie sich das wieder ändert. Und das ist ganz gut, wenn man einfach seiner Intuition folgt und sich auch nicht die ganze Zeit zu stark beeinflussen lässt. Weil sonst ist man so wie eine Fahne im Wind. Dann schreibst du zuerst jetzt mal Krypto auf dein Pitch-Deck, dann Web 3.0 und dann irgendwie jetzt AI. Du kannst dein Businessmodell auch nicht immer komplett umschwenken oder deine Strategie ändern, sondern deine Grundintuition, weshalb du ein Unternehmen gegründet hast, die sollte unverändert bleiben und da, glaube ich, gilt es auch an sich selbst zu glauben, an die Idee.
Du hast es also geschafft, schon während deiner Jugendzeit quasi wahnsinnig viel unternehmerische Erfahrung zu sammeln mit diesem ganzen Thais-Magazin, was es übrigens bis heute gibt, das nur als Info dazu. Und aber du hast gerade schon gesagt, die ganze VC-Szene war trotzdem irgendwie neu für dich. Wie ist das, wenn man als 20-Jähriger anfängt, also ihr habt in einer Runde, weiß ich, habt ihr 3,5 Millionen eingesammelt. Ich glaube, die erste ist nicht bekannt, die Summe der Runde. Wie ist das, wenn man, also da gehört ja auch schon auch Mut dazu, oder?
Ja, ich glaube, an Mut darf es dir nicht fehlen, weil sonst würdest du das Unternehmen wahrscheinlich gar nicht gründen, weil die Chance, dass das Unternehmen schief geht, ist so groß. Ich glaube, wo man halt gerade als junger Gründer sehr häufig damit konfrontiert wird, ist, dass man unterschätzt wird aufgrund seines Alters. Das beginnt aber nicht bei den VC-Gesprächen, sondern schon früher, wenn man irgendwie mit Banken spricht und sagt, ich möchte das jetzt mit euch machen, ich gründe da quasi jetzt eine eigene digitale Finanzlösung. Also von dem her bin ich mir das aber eigentlich auch gewohnt, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung einfach im ersten Schritt mal unterschätzt zu werden, wenn ich in den Raum komme und dann müssen halt die ersten 5 Minuten halt sehr gut sein. Und dann kannst du das Ruder auch rumreißen, dann ist der Effekt dafür auch umso größer, weil man dann merkt, okay, aha, wow, doch, ist doch ein bisschen anders. Und dann ist nur wichtig, dass die ersten 5 Minuten, da musst du das Gespräch dominieren. Aber es passiert mir noch heute, dass ich manchmal auf Messen irgendwie als Praktikant identifiziert werde und dann gefragt werde, ob ich ein Intro machen kann zum Chef von Bling.
So, wirklich?
Ja, doch, doch. Ist noch lustig. Also von dem her, damit lernst du irgendwie umzugehen, und das war im VC-Umfeld dann auch das Thema, dass es da schon auch eher um die Idee geht, um die Traction, das heißt, wie viele Leute nutzen das schon, wie sehen die Zahlen aus, und zahlengetriebenes Fundraising ist mir sowieso am liebsten, weil dann kannst du auch einfach die Zahlen für sich selbst sprechen lassen.
Also wenn ich das richtig verstehe, war die Herausforderung eigentlich nicht so sehr, die VCs oder Business Angels zu überzeugen, sondern vor allem die Banken. Aber mit den VCs ging es einfach, oder?
Ja, es war schlussendlich auch da mit den Banken eigentlich auch nicht so schwierig. Es war eben, wie gesagt, die ersten 5 Minuten sind entscheidend. Da musst du halt nach Paris und dann das mal vorstellen und dann sagen, wir machen das jetzt, Punkt. Also es ging alles auch sehr schnell. Also die Anfangszeit von Bling, das, was da alles passiert ist innerhalb von 2 Monaten, ist verrückt. Also einfach wirklich nur verrückt. Und von dem her, da erinnern wir uns auch, glaube ich, noch ganz gerne zurück. Also da war das so ein starkes Momentum auch, dass eigentlich alles im Rückblick dann eigentlich auch mega einfach lief. Aber natürlich de facto, wenn man dann dort stand, war es nicht einfach.
Mhm. Aber man muss ja auch erstmal, nach Paris eingeladen werden. Man muss ja erstmal denen irgendwie sagen, hört mal, wir würden gerne mit euch sprechen. Das ist ja schon die erste Hürde.
Mhm.
Und wenn man dann sagt, ich bin der Wert der CEO, ich bin 20 Jahre alt, hatte da keiner dann irgendwie Bedenken, oder war es einfach die Idee, die die Leute überzeugt hat?
Ich glaube, es ist diese Selbstverständlichkeit von, wir machen das jetzt, egal was ihr sagt, eine gute Portion Selbstvertrauen, einem tollen Team und wirklich einen Plan zu haben, das ist ein guter Mix. Und damit wird man dann schon auch ernst genommen. Am Anfang natürlich potenziell unterschätzt, aber wie gesagt, du kommst da rein. Ich meine, niemand denkt, dass dann 20-Jähriger kommt. Ne? Wenn man ja eine E-Mail schreibt oder was auch immer oder übers Netzwerk geht, dann denkt man ja nicht, dass da jetzt ein 20-Jähriger kommt, sondern die erwarten da zuerst mal jemand in einem Anzug, der dann da reinkommt und da vielleicht irgendwie eher so Mitte 30 ist. Und dann kommst du halt als 20-Jähriger rein. Und dann so die erste Frage so, kommt noch jemand? Oder wann kommt noch der Nächste? Dann sagst du, nein, wo kann ich jetzt mein MacBook anschließen? Dann beginnst du dann mit dem Präsentieren. Und dann musst du das halt einfach wirklich gut schaffen und auf alle kritischen Fragen eine Antwort finden. Natürlich gibt es am Anfang dann mehr kritische Fragen, aber es ist dann auch gleichzeitig eine Chance, um dann zu zeigen, nein, wir haben schon Gedanken gemacht. Und das ist bis heute so. So funktioniert es halt. Wenn man unterschätzt wird, dann einfach die Extrameile gehen und damit dann das Ruder umdrehen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man eine sehr gute Ausgangsposition.
Ist ja vielleicht auch eine ganz gute Ausgangsposition zu wissen. Man wird wahrscheinlich geprüft und gechallenged, also bereitet man sich auch ordentlich darauf vor, ne?
Ja, klar. Also man geht vielleicht mit einem anderen Selbstverständnis rein, weil man weiß, man muss jetzt überzeugen. Aber das Schöne ist, man bekommt auch dort die Erfahrung. Also das ist auch wieder Learning by Doing. Warum machst du eine gute Präsentation? Weil du halt auch mal eine schlechte Präsentation gemacht hast. Und die Präsentation, wie du präsentierst, das lernst du halt vielleicht nicht im Studium, sondern einfach in dem, dass du es wirklich ausprobierst und dann halt vor Vorständen das präsentierst. Und bei mir war es ja so, ich habe eben früh so ein bisschen Insights gegeben zu meiner Generation, ein Stück weit Beratung. Und da habe ich das auch gelernt in einem sehr schönen Umfeld, sage ich mal. Und von dem her, davon profitiere ich noch heute.
Mhm. Jetzt bist du ja als CEO nicht nur dafür verantwortlich, mit Investoren und so weiter zu sprechen, sondern du hast ja auch ein eigenes Team, was du führen musst. Würdest du sagen, du hast einen anderen Führungsstil als Geschäftsführer, die 20 Jahre älter sind?
Bling ist ein absoluter Teamsport, also über 30 Talente, und es war schon immer ein Teamsport. Also ich eben mit dem Co-Founder Leon, der die ganze Produktentwicklung, die technische Umsetzung verantwortet, dann Marketing, Operations, ein großes Thema, Finance und was es noch so alles braucht, um so ein Produkt an Familien zu bringen. Und da haben wir absolut tolle Talente gefunden, und das ist großartig, auch mit denen zu wachsen. Also deswegen macht das auch so viel Spaß. Und dann ist natürlich das Thema, dass man als CEO die Gesamtverantwortung hat für das Unternehmen, das heißt auch für den Leadership innerhalb des Unternehmens. Und dann ist es sicher so, dass sich das ein Stück weit unterscheidet von jetzt einem 50-jährigen Manager, wie ich das jetzt mache. Einfach weil ich da halt generationmäßig schon ein Stück weit beeinflusst wurde. Es ist jetzt die Gen Z, die da quasi bei uns im Leadership ist. Die unterscheidet sich vielleicht auch gar nicht so krass, wie man das manchmal vermuten würde. Aber es gibt schon gewisse Unterschiede. Und ein großer Unterschied ist sicher auch, wie versteht man das Team. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht den altmodischen Führungsstil anguckt, ist es so, ich sage, wir machen es jetzt so und du musst das nicht begründen. Und alle sind dann so, oh, das macht überhaupt keinen Sinn, okay, machen wir jetzt halt. Und jetzt zum Beispiel bei Bling, auch weil wir viele junge Personen haben im Team, ist schon so, jede Entscheidung solltest du schon ein Stück weit begründen, warum du die jetzt führst. Es geht sehr stark ums Begründen, um Kommunikation, lieber überkommunizieren statt unterkommunizieren. Und dann sind natürlich nie alle hundertprozentig damit einverstanden, vielleicht mit der Strategie, aber sie verstehen wenigstens, woher du kommst und fühlen sich abgeholt. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wenn du das nicht machst, dann wird es sehr schwierig, junge Talente auch zu halten.
Ihr habt ja auch ein junges Team, jedenfalls würde ich das daraus schließen, wenn ich mir die Bilder auf eurer Seite von eurem Team anschaue. Und über die Generation Z wird ja immer viel gesagt, ne? Sie sind oft krank, sind nicht so motiviert. Würdest du das bestätigen?
Oh nee, auf keinen Fall. Also sind nicht so motiviert, kommt wahrscheinlich darauf an, in welche Aufgaben man sie setzt. Wenn sie halt keinen Sinn macht, dann wird es vielleicht schwierig. Oder wenn das Unternehmen keine Mission verfolgt oder wenn sie eben die Entscheidung nicht nachvollziehen können, dann ist es für unsere Generation wahrscheinlich schwierig. Bei Bling ist super und wir sind sehr stolz auf unser doch auch sehr junges Team. Und ich glaube, da geht es halt auch wieder darum, dass das, so wie ich Unterschätzung halt auch bei mir kennengelernt habe, ist es natürlich schon auch so, dass ich halt auch junge Personen jetzt vielleicht weniger unterschätze, sondern ihnen mehr zutraue. Und dann schon auch selbst sehr begeistert bin von dem, was wir auch als Generation hinbekommen. Bling ist aber auch gleichzeitig ein sehr diverses Team. Also wir haben auch ältere Personen. Und das ist uns auch sehr wichtig, weil schlussendlich geht es ja auch darum, nicht irgendwie Bubbles entstehen zu lassen, sondern ein diverses Mindset entstehen zu lassen, mit dem du dann eben auch Familien verstehst und für Familien jeden Tag die besten Produkte bauen kannst.
Wie kommen die in Anführungsstrichen älteren Personen in eurem Team bei euch klar? Für die ist das wahrscheinlich aber schon auch ein Kulturschock. Also ich merke das halt auch oft aus meinem eigenen Arbeitsleben, dass Menschen, die jetzt um die 50 sind, ganz anders gelernt haben zu arbeiten als Menschen, die jetzt einsteigen und Anfang 20 sind.
Ja, das Gute ist ja, dass ich auch dort ein Stück weit Erfahrung habe, weil ich auch schon früh mit älteren Personen zusammengearbeitet habe und von dem man das doch einigermaßen gut einschätzen kann. Ich glaube, am Ende des Tages arrangiert man sich doch dann ganz gut und viele auch der älteren Personen, die mit uns arbeiten, sind dann ältere Teammitglieder sind dann sehr positiv überrascht in ihren ersten Wochen und passen sich dann sehr schnell auch an und sind dann auch begeistert.
Ich glaube, du selbst zum Beispiel, du gehörst ja auch zur Generation Z, aber du bist jetzt nicht das, was Leute von der Generation Z erwarten. Ich habe in einem Interview mit dir, mit unseren Kollegen bei Business Insider gelesen, du arbeitest eigentlich in der Regel so bis nachts. Als du heute ankamst zu dieser Podcastaufnahme, sagtest du auch, du hattest eine lange Nacht. Also du arbeitest viel, oder?
Ja, die Nacht ist sehr effizient, da gibt es weniger Anrufe und da wird man recht wenig gestört. Aber es ist sicher so, dass wenn du ein Startup aufbaust, in der Phase, wo wir sind, ist das Startup auch ein Stück weit dein Leben und das Leben der Startup. Also das gehört halt ein Stück weit zusammen. Es fühlt sich aber halt auch nicht an wie Arbeiten. Es ist ja das, was man macht mit Leidenschaft. Und ich sehe es jeden Tag als Privileg an, dass ich an dem arbeiten kann, was mich begeistert, mit einem tollen Team. Und dann wird mir das erst auch noch ein Stück weit finanziert. Also von dem her ist es ein sehr, sehr großes Privileg und aus diesem Privileg möchte ich auch das Beste machen.
Diesen Satz, das fühlt sich nicht wie Arbeit an, den hört man ja tatsächlich oft von Gründerinnen und Gründern. Aber hast du nicht auch noch andere Leidenschaften, die du gerade irgendwie vernachlässigst? Ich sag mal gerade, also du arbeitest ja auch schon super lange. Hattest du nie das Gefühl, du verpasst vielleicht auch irgendwas? Auch so Sachen, die man einfach vor allem macht, wenn man sehr jung ist. Ich sage jetzt mal ganz klassisch, einfach mal feiern gehen oder so.
Ja, es passiert ja bei mir auch, aber halt sehr selektiv. Und auch dann halt mit so gewissen Grundprinzipien bei mir. Ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol. Und damit geht es dann eigentlich auch ganz gut. Damit kann ich dann eigentlich auch ganz gut jetzt zum Beispiel mal in Ausgang gehen, wie man in der Schweiz sagt. Und dann aber trotzdem nächsten Tag wieder einen klaren Kopf haben und dann nicht, sage ich mal, diese Ineffizienz haben dann am nächsten Morgen. Von dem her, es geht schon und ich glaube, das freundschaftliche Umfeld ist mir auch wichtig und das trenne ich auch schon ein Stück weit. Also ich schaue schon, ich habe so meine festen Freunde und die habe ich ja schon sehr lange und die haben auch nichts zu tun mit meinen unternehmerischen Tätigkeiten. Deshalb, selbst wenn hier unternehmerisch alles schief geht oder alles schwierig sein sollte, habe ich da trotzdem noch ein Umfeld, was sich eigentlich nicht verändert. Und das ist mir persönlich schon auch sehr wichtig und da bin ich auch sehr dankbar für. Und dem gebe ich schon auch Sorge. Also man muss sich dafür danach wirklich die Zeit nehmen. Und deswegen habe ich auch so ein Stück weit hier in Berlin mein Arbeitsumfeld und in der Schweiz mein privates Umfeld. Und das geht eigentlich ganz gut.
Wie ist es bei Bling? Ist es für euch schwierig, neue Talente zu finden? Das hört man ja auch immer wieder.
Es geht eigentlich am Anfang, wenn du so die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchst, die ersten Teammitglieder, sicher immer sehr schwierig, weil dann machst du ja auch sehr viel Kulturelles mit den ersten Hirings. Mittlerweile spricht sich das aber herum und wir haben sehr viele Bewerbungen und haben da auch hohe Ansprüche. Von dem her ist es tatsächlich etwas, was sich sehr normalisiert hat jetzt auch und wo wir ehrlich gesagt auch momentan nicht ganz nachkommen, alle Bewerbungen zu prüfen, weil wir nicht auch sehr stark hiren und jetzt müssen wir zuerst mal HR hiren.
Hast du einen Tipp für Unternehmen, also zusätzlich zu dem, was du schon gesagt hast, nämlich zum Beispiel immer sehr transparent sein, wie sie junge Menschen für sich gewinnen können. Bei euch scheint es ja offenbar zu klappen.
Ja, es ist die Mission. Ne? Also man muss verstehen, warum mache ich das und was ist das Größere. Das ist etwas, das spornt an. Und das ist das Schöne, wenn du halt Produkte machst, nicht nur für Enterprise-Kunden, also B2B SaaS oder irgendwelche Tools, die vielleicht jetzt nicht so emotional sind, so ein PropTech-Tool irgendwie, wo du für Vermieter die Hausverwaltung digitalisierst. Ist vielleicht nicht so emotional, wie wenn du jeden Tag dafür verantwortlich bist, wie ganz viele Familien in Deutschland ihre Finanzen managen und bezahlen und dann eben auch siehst im Supermarkt, wie ein Kind quasi mit deiner Karte hier eine Gelderfahrung sammelt. Das ist einfach super emotional und diese Emotionalität, die kommt sehr stark und das versuche ich ja eigentlich auch bei Blink zu etablieren, weil ich glaube, Emotionen treiben sehr an und das geht dann aufs Team weiter. Da hatte ich doch auch ganz gute Einblicke, als ich damals noch in einem Freizeitpark auch mitgearbeitet habe und ich glaube, da diese emotionalen Komponenten ganz gut auch aufgenommen habe.
Du hast bei einem Freizeitpark mit, das ist mir neu.
Ich habe dann während dem Abi, nachdem ich quasi bei Alles Entertainment das abgegeben habe, ein anderes Unternehmen in der Schweiz, habe ich noch ein Jahr quasi in einem Inkubator mitgearbeitet von Deutschlands größtem Freizeitpark, genau. Habe auch ein Jahr lang in einem Freizeitpark gelebt.
Inkubator für Freizeitparks? Was ist das?
Also Europapark ist Deutschlands größter Freizeitpark. Ja. Ist ein familiengeführtes Unternehmen von der Familie Mack. Und ich fand Freizeitpark schon immer sehr cool, weil so einen eigenen Freizeitpark gründen ist recht schwierig. Und irgendwie dann, weil mein damaliges Startup auch viel in dem Bereich gemacht hat, ist dann der Kontakt zustande gekommen. Und da ging es darum, quasi den Freizeitpark weiterzuentwickeln mit Storywelten, Medien, digitalen Angeboten. Und da kam ich dann quasi in dieses Team. Genau.
Das ist ein cooler Job, oder?
Das war richtig lustig, ja. Genau.
Ja. Das klingt sehr spannend. Gab's
jeden Tag Zuckerwatte und Puffertjes zum Frühstück.
Okay, das ist nicht so gesund.
Nee, gesund ist es nicht, aber sehr toll.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, Nils, dass du da warst.
Sehr gerne.
Es war sehr spannend, dir zuzuhören. Und ja, alles Gute für dich und für Bling und für
vielen
deinen
Dank.
Co-Founder natürlich auch.
Dankeschön.
Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann freue ich mich wirklich sehr über eine Mail. Und zwar könnt ihr die gerne schicken an podcast@gründerszene.de. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, darüber freuen wir uns auch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.